Liebe Weinfreunde, mein Name ist Dennis Ruhl, ich bin der Chefsommelier im zweifach besternten Restaurant Vendôme im Althoff Grand Hotel Schloss Bensberg. Ja, Franz Haas. Meine Erinnerungen zu Franz Haas, die begannen, glaube ich, 2015, 2016 rum. Also noch nicht so lange her. Geprägt hat mich eigentlich der Mannerwein, ein Wein mit einer relativ ungewöhnlichen Cuvée, aber einer wirklich sehr, sehr schön ausgewogenen Cuvée. Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc und ich glaube, seit der neueste Zugang ist auch Kerner im Wein drin. Und gerade diese Cuvée mit Säure, mit Kraft, mit Duft, mit Floralität, die hat mich wirklich immer sehr, sehr begeistert. Ein Wein, der zu ganz, ganz, ganz vielen Gerichten funktionieren kann, aber auch mal so, einfach auf der Terrasse. Und ich glaube, was Franz Haas mittlerweile in der 8. Generation geschaffen hat, gerade auch mit dem neuen Resort dort, ganz, ganz schön, eine unheimlich schöne, traditionsreiche Familiengeschichte, wirklich geprägt von Qualität, von Inspirationen, von wirklich vielen Sachen. Viele Jahrgänge habe ich tatsächlich selber auch auf der Karte, vordergründig, aber auch in unserem italienischen Restaurant, wo es einfach auch ein Muss auf der Karte ist, nicht mehr wegzudenken von Qualität, Geschmack und Popularität zu unseren Gästen. Und wir freuen uns immer, wenn die Weine so gut ankommen. Ob es der Pinot Nero ist, ob es Moscato Rosa ist, also auch hier ganz, ganz viele spannende Sachen. Der Lagrein finde ich ganz, ganz toll. Ein Rotwein, der wirklich mit seiner Kraft, die aber so elegant ist und wohltuend wirken kann, immer überzeugen kann. Mit roten, reifen Früchten, so ein bisschen dieses Grasige, was es hat. Und ganz, ganz toll. Ich freue mich über viele, viele weitere tolle Weine über das Weingut und wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis bald, euer Dennis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier on Tour. Dem Wein-Podcast, bei dem wir dir die interessantesten und besten Weingüter der Schlumberger Gruppe vorstellen. Und das im Gespräch repräsentiert durch die Protagonisten dieser Weingüter. Und in dieser Woche reise ich mit dir nach Südtirol. Zu einem Weingut, das die Identität der Region seit Generationen prägt. Ein Synonym für Tiefe, Klarheit und Mut zur Höhe. Ich durfte Andi Punter und Franz Haas Junior vom Weingut Franz Haas treffen. Franz Haas ist die leise, aber prägende Stimme Südtirols. Ein Weingut, das aus Höhenlagen und Hingabe einen neuen Klang für den Pinot formt. Es wurde 1880 gegründet und wird seit 8 Generationen an den ältesten Sohn, ebenfalls Franz, weitergegeben. In den 1980er Jahren wurde ein großer Teil der Weinberge komplett erneuert, um Platz für die am besten zum Terroir passenden Sorten zu schaffen. Verarbeitet werden Trauben von rund 60 Hektar Rebfläche, die sich auf Weingüter, Pächter und Verleiher verteilen. Die Weinberge liegen auf einer Höhe von 220 bis 1150 Meter und weisen eine große Variabilität des Mikroklimas und der Böden auf. Von porphyrischem Sand über Lehm bis hin zu Böden mit extrem hohem Kalkgehalt. Im Jahr 2000 wurden aus Gründen des Klimawandels mehrere Hektar in Höhenlagen bis zu 1150 Meter über dem Meeresspiegel gepachtet, die heute zu den höchstgelegenen Weinbergen Südtirols zählen. Mehr als 25 Jahre später hat sich die Entscheidung, Reben in den Höhenlagen zu pflanzen, als optimal für die Erzeugung langlebiger, duftiger Weine mit ausgeprägter Säure erwiesen und aufgrund der guten Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht und den 4 zusätzlichen Sonnenstunden pro Tag als revolutionäre Entscheidung erwiesen. Die Weinberge befinden sich alle in den Gemeinden Montan, Neumarkt, Truden und Aldein. Seit jeher richtet das Weingut Franz Haas den Blick aufmerksam auf die Weinberge, die ausschließlich mit organischen Substanzen gepflegt werden, um den natürlichen Kreislauf von Kultivierung und Düngung zu erhalten. Die Rebsorten wirken dabei nicht mehr wie makellose Gärten, oft wächst das Gras zwischen den Reben hoch, doch genau darin liegt die Absicht und Überzeugung. So bleibt der natürliche Prozess der Bestäubung lebendig, Blumen und Insekten finden erneut ihren Lebensraum und künftige Generationen sollen wieder Felder erleben, die wirklich blühen. Franz Haas gilt seit jeher als großer Liebhaber und Kenner der schwierigsten, sensibelsten, aber auch lohnendsten Rebsorte, dem Pinot Noir. Trotz größter Aufmerksamkeit, unermüdlichem Engagements und sorgfältiger Arbeit gelingt es nicht in jedem Jahr, einen Wein hervorzubringen, der den großen Ansprüchen des Hauses und der Herkunft gleichermaßen gerecht wird. Deswegen erscheint die Selektion Schweizer nur in außergewöhnlichen Jahrgängen. Alle anderen Rebsorten des breiten Südtiroler Spektrums werden mit derselben Sorgfalt und Präzision vinifiziert, die das Weingut Franz Haas seit Generationen auszeichnet. Und ich freue mich sehr und bin auch recht stolz, dir zusammen mit der Schlumberger Gruppe, zu denen die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consiovini und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehören, das Weingut Franz Haas in seiner Außergewöhnlichkeit zu präsentieren. Herzlich willkommen, lieber Andi Punter und Franz Haas Junior!
Was möchtet ihr, dass Weinliebhaber oder vielleicht Kunden oder vielleicht Sommeliers über eure Weine sagen? Und welchen Wein sollen sie im Kopf haben, wenn sie an euer Weingut denken?
Wenn sie an Franz Haas denken, finde ich, sollten sie an Eleganz denken, an Trinkfreude, an ja gut Frucht, weil ich meine, so ziemlich alle unsere Weine sind einfach sehr fruchtbetont oder auch ziemlich blumig. Jetzt hängt das weiß auch von der Rebsorte ob der was Weißwein angeht, was Rotwein angeht, rote Früchte, also Johannisbeere oder auch Waldfrüchte, aber nicht zu reife Waldfrüchte, sondern ja, es ist schon auch eine schöne Säuredominanz da sein. Die kommt eben durch die Höhenlage rein. Und was den Wein angeht, ich bin einfach Spätburgunder-Liebhaber, aber ich habe auf den Rosier sehr gern, deshalb, ja, ich da jetzt etwas Munici.
Was natürlich spannend ist, weil Contrera können Rebsorten ja gar nicht sein, auch in einer allgemein globalen Betrachtungsweise. Ja. Also es ist ja meistens also eine richtige Hassliebe. Die einen hassen, die anderen lieben, die eine oder die andere Rebsorte und selten ist da Verständnis dafür gegeben. Interessanterweise ist es ja in der Tat so, dass wenn man die 98% niederklassigen Merlot wegdenkt und wo einfachste Weine draus erzeugt werden, sind teilweise richtig hochklassige und außergewöhnliche Weine auf der Liste, die aus dieser Rebsorte erzeugt werden und die dann auch mit einer gewissen Reife dem Spätburgunder gar nicht so fern sind, sowohl im Grundaromenbild gibt es sehr viele Parallelen, als auch teilweise in gewissen Ansätzen der Struktur, der Textur. Daher finde ich genau diese Betrachtungsweise sehr, sehr interessant.
Ah, weißt du, was der Merlot vielleicht mehr hat, ist der Spätburgunder selber eine konzentrierte Frucht, also eine reifere Frucht und dann einfach mehr Gerbstoffe. Ansonsten, ja, kann man sich eigentlich schon auch als ähnlich betrachten. Wir sind beides Weine von Eleganz legen und von Weiche.
Und wahrscheinlich auch beides Weine, die man als Winzer interpretieren können muss. Aber um die Großartigkeit herauszuarbeiten, bedarf es dann oftmals wahrscheinlich entweder dem Winzer oder der Lage. Und das im Einklang miteinander, mit der Rebsorte.
Auf jeden Fall. Für mich zum Beispiel ist der Manna einfach ein Wein, den ich gerne erzählt bekommen will. Das ist unser Spitzenweißwein, unsere Cuvée, den wir auch dann verkosten werden in Kürze. Und der ist wirklich ein Wein, der einzigartig ist. Die Idee ist ja Ende der 80er Jahre entstanden, als es keinen glasweißen Aufschank von Flaschenwein bei uns in Südtirol in der Gastronomie gab. Da hat der Franz und die Luisa, die Mutter von Franz, hatten ein Abendessen in einem Sterne-Restaurant. Es war ein Dienstag, Tote Hose, in diesem Sterne-Lokal. Da hatten sie die ganze Küche und den Service nur für sich. 7-Gänge-Menü und 7 Flaschen Wein geöffnet, weil Es gab eben keinen glasweißen Aufschank. Da musste man für jedes Gericht eine neue Flasche öffnen. Und da ist eben die Idee entstanden, einen Wein zu kreieren, der vielseitig ist und zu vielen Speisen passt. 1995er Jahrgang war der erste Jahrgang, ist 1997 erschienen und von da an wurde er einfach eine Ikone des Weißweins, weil er einfach so vielseitig und gut ist und auch Rotweintrinkern schmeckt er, weil er einfach Körperkomplexität und Länge mitbringt, die Rotweintrinker normalerweise bei Weißweinen vermissen.
Das ist ja eine richtige spannende Geschichte und eine unglaublich große Herausforderung. Also ich finde es natürlich interessant, der Ansatz, wie dieser Wein entstanden ist, dass man eben keine 7 verschiedenen Flaschen irgendwie öffnen muss für ein Menü, sondern versucht, das alles in einem Wein zu implantieren. Aber letztlich habt ihr ja nicht unbedingt dominante und devote Rebsorten dafür genommen, sondern es sind ja alles Selbstdarsteller, egal ob Riesling, ob Chardonnay, ob Gewürztraminer, ob Sauvignon Blanc. Kerner ist eine ausdrucksstarke Rebsorte. Also es sind ja alles Rebsorten, die eine Eigenständigkeit haben. Dieses dann miteinander zu kivitieren, teilweise eben im Holz, teilweise im Edelstahl auszubauen. Verrückt ist das ja schon irgendwie, oder?
Ja, schon. Und da kommen wir jetzt zu einem der interessantesten Aspekte des Mannas. Also je nachdem, zu was man ihn hebt, kommt die eine oder die andere Rebsorte raus. Und dasselbe geschieht dann auch im Balkon. Also jetzt klarerweise jahrgangsabhängig, aber zwischen den ersten drei und fünf Jahren gewinnen die aromatischen Rebsorten, also der Gewürztraminer und der Sauvignon Blanc. Und nach diesen ersten 3 bis 5 Jahren kommt so langsam die ersten Petrolnoten, hauptsächlich des Rieslings und teilweise des Kerners. Und dann auf der Körper des Chardonnay zum Vorkommen. Ja, das ist einfach immer wieder spannend, auf ältere Jahrgänge des Mannas zu probieren und zu sehen, wie er sich entwickelt und was da dann wirklich geschieht und was da dann anders rauskommt, was bei einem jüngeren Mann vielleicht noch nicht so ist. Es ist einfach immer wieder krass, was da für Unterschiede rauskommen können.
Großartig, also lebendiger kann ein Wein ja kaum sein, dass er zum einen, ich habe es eben auch erlebt, ich habe ihn jetzt ein wenig wärmer probiert anfänglich, ich habe nochmal nachgeschenkt mit ein bisschen frischerer Temperatur. Also man hat das Gefühl, unterschiedliche Weine im Glas zu haben, weil natürlich durch die Temperatur die unterschiedlichen Rebsorten fundiert, betont, teilweise reduziert werden in ihrer Präsenz. Man hat ein unterschiedliches Säureverhalten, unterschiedliches Säureempfinden. Dann mit Speisen, das werde ich heute Abend dann noch versuchen, wird er sich, wie du ja sagst, grundunterschiedlich zu den einzelnen Speisen mit Sicherheit präsentieren. Es ist ja eigentlich wie ein Bilderbuch der Aromen, was man darin findet.
Ja, man hat hier von gelber Frucht über Zitrusnoten, über Litschi. Man hat wirklich so viele verschiedene Aromen drinnen, die man dann, wenn man die mit unterschiedlichen Speisen kombiniert, dann auch unterschiedlich zum Vorschein kommen. Dass ich hatte den Manner mit Austern, mit Krustentieren, mit rohem Fisch, mit einer schönen Rindstartar, wunderbar, oder auch mit orientalischen Gewürzen. Also es ist wirklich ein Wein, den man auch mit einem ganzen Menü, durch ein ganzes Menü begleiten kann.
Und hinzu kommt ja noch die entsprechende Entwicklung des Weines, wenn er Luft bekommt, wenn er teilweise aus unterschiedlichen Gläsern serviert wird. Ich habe jetzt für den Wein zweierlei Gläser genommen. Auf der einen Seite ein relativ großes, burgunderähnliches Glas, auf der anderen Seite ein kleines, die Frische, die Frucht, die Säure betonendes Glas. Das sind zwei Welten, die sich da gegenüberstehen. Wir haben jetzt ein relativ, eigentlich noch jugendliches, aber schon gleich gereiftes Exemplar. 2022er Jahrgang haben wir im Glas. Und diese leichte Duftigkeit, die Blütenaromen, diese anfängliche Fruchtigkeit, diese Grapefruit-Aromatik, aber nicht so dieses schalige, so dieses Pampelmusige, sondern richtig Grapefruit, dieses Fleischige, dieses Fruchtfleischige. Mhm. Finde ich unglaublich präsent. Ich finde die leichte Exotik, die mitschwingt.
Ja. Und dann aber auch so leichte Steinobstnoten. Also man redet zwar jetzt sehr viel von Frucht und das lässt den Wein vielleicht so ein wenig vordergründig erscheinen, aber was mich bei dem Wein richtig fasziniert, ist die Gustatorik, ist die Tiefe, ist die Geschmackspräsenz, die auf der einen Seite Kraft, die er hat, aber dann zugleich die Frische. Also er hat ja 13,5 Volumenprozent,
das ist natürlich
auf dem Etiketten, das ist ja schon stoffig und potent, aber auf der anderen Seite hat er diese ganz leicht schwänzelnde Lebendigkeit und die Frische und die Trinkfreude. Also man fängt da fast an, aktiv zu trinken.
Ja, das kann man schon so sagen, weil einfach die Vermählung von diesen säurebetonten Rebsorten vermählt mit Chardonnay, der ihm Körper gibt, und die anderen aromatischen Rebsorten, der Kerner, der ihm das Steinobst gibt, der Sauvignon, die Frische, der Gewürztraminer, diese würzigen Noten von Rosen, Nelken, Gewürznelken, Litschi und alles zusammen, das macht ihn komplex, aber auf der anderen Seite auch sehr harmonisch.
Was wird aus dem Manna? Habt ihr kürzlich mal einen aus den ersten Jahren probiert? Das sind jetzt doch schon einige Jahre, die diese Geschichte anhält, und benannt nach deiner Mama, Franz?
Ganz genau. Also Manna ist danach noch in meiner Mutter, ja. Ja. Als kleines Sagischimpfe.
Und wie entwickelt er sich, also wenn er 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre auf dem Rücken hat?
Also je länger er liegen bleibt, desto mehr kommen die Getrollnoten des Rieslings in den Vordergrund. Und die wird dann auch immer intensiver. Und die aromatischen Rebsorten hingegen gehen immer mehr im Hintergrund. Das ist eigentlich so das Alterungsverfahren des Mannes, also zumindest laut Major Bar.
Über welche Frage freut ihr euch, wenn sie von einem Sommelier gestellt werden?
Also ich glaube, wenn ein Sommelier sich mit deinem Weingut und deinen Weinen auseinandergesetzt hat und du merkst aus den Fragen, dass einfach Interesse besteht, und dann hat man schon sein Ziel erreicht. Ansonsten ist eigentlich jede Frage berechtigt. Es werden natürlich viele technische Fragen gestellt, wenn ein Sommelier anfängt, seine Fragen auszupacken. Aber alles in allem ist es wichtig, dass ein Sommelier die Arbeit eines Weingutes erkennt und anerkennt und sich dann dementsprechend bewegt.
Habt ihr bei den ganzen technischen Fragen gelegentlich das Gefühl, dass die Sommeliers vergessen, den Wein zu fühlen oder ihn zu probieren oder selber zu betrachten oder eigen zu interpretieren? Oder gehört technisches Fragen und technische Informationen, gehört das einfach mit dazu und zu dem Grundwissen, das ein Sommelier haben sollte?
Sicherlich gehören technische Fragen auch dazu, und es ist wichtig, dass sie auch gemacht werden. Aber technische Frage macht erst dann einen Sinn, wenn die Person, die die Frage stellt, wirklich auch vom Technischen was weiß. Wenn sie sie nur stellt, weil sie sich eben größer machen will, als sie ist, dann macht es keinen Sinn. Und da kommen wir eben wieder zurück auf dem, was ich vorhin gesagt habe, eben die Bodenständigkeit. Also, wenn ein Sommelier auch das technische Wissen hat, dann ist es mir absolut recht, wenn er die technischen Fragen stellt, und da antworte ich ihm auch sehr gerne. Aber wenn ich durch so reinbegerische Fragen dann darauf komme, dass er sie nur macht, um cool vorzukommen, nicht weil er wirklich vom Technischen was weiß, das stört mich dann ein bisschen.
Ja, ich finde es. Sei nicht zu streng mit der Sommelier, Schwarz.
Man kann dich aber mehr als nachvollziehen. Und ich glaube, ihr als Winzer seid da nicht selten in der Situation, ja, wenn ihr eine gezielte Gegenfrage stellt, wenn ihr teilweise Informationen auf eine gewisse punktierte Art und Weise transportiert, bekommt ihr ganz schnell vom Gegenüber mit, ob er eben auch diese zweite, dritte Ebene, ob er im Tiefsinn auch darüber Bescheid weiß und ob er diese Informationen, die ihr natürlich dann auch preisgebt, das sind ja teilweise auch sogar Betriebsgeheimnisse, ob er die auch würdig verarbeiten kann, beziehungsweise dann auch sinnvoll weiterverwenden kann im Gespräch mit dem Gast, dann letztlich als Transmitter für eure Philosophie, für eure Weine, für eure Interpretationen. Und ja, manchmal, das glaube ich auch, sollten Zombies dann eher den Wein probieren und den Wein für sich selber identifizieren, einschätzen, eine Empfindung dafür bekommen. Und das ist, glaube ich, dann auch Entwicklung und eine Entwicklung, die ein Sommelier dann auch vollziehen muss. Apropos Entwicklung, habt ihr Vorhaben, habt ihr Wünsche? Wo seht ihr euer Weingut in 10, 20, 30 Jahren?
Also auf die Frage komme ich nachher zurück, dann antworte ich hier auf die andere Frage. Also Betriebsgeheimnisse, ja, sicherlich hat es auch Betriebe, die Geheimnisse haben, aber wieso soll man Geheimnisse haben? Ich meine, weil es sowieso schon eine Reflexion des menschlichen Wesens, weil ohne den Eingriff des Menschen ist die natürliche Folge von den Trauben Essig. Ja, ohne den menschlichen Eingriff würde es ein Wein gar nicht geben. Und da gibt es dann eben, ja, wie gesagt, keine Geheimnisse, keine Rezepte, einfach die Erfahrung und den Stil, den ein jeder Winzer in seinen Wein, also dem Endprodukt, dann geben will. Und das ist dann sicherlich Geschmackssache, also sehr subjektiv.
Ich fand den Ansatz mal sehr, sehr interessant, dass jemand gesagt hat, natürlich ist ein Wein ein Kulturgut, weil es kultiviert wurde, weil man hingegangen ist und eine Gegebenheit, die Natur einem schenkt, weiterentwickelt hat und versucht hat, eine Eigeninterpretation oder mit bestmöglichem Handwerk etwas Besonderes daraus zu erzeugen. Denn sonst, wenn man rein die Natur, wie du eben sagtest, walten lässt, ja, dann hat man Essig.
Ja, genau.
Ich denke schon, dass teilweise es verschiedene Handwerklichkeiten, verschiedene Abläufe etc. gibt, die die Philosophie eines Weingutes ausmachen und wo ihr eben sehr offenherzig und sehr offengeistig seid, wenn ihr die nach außen tragt und wenn ihr da uns Sommeliers gelegentlich Einblick haben lasst. Und also daher wertschätze ich sowas immer sehr und würde es, vielleicht ist Geheimnis ein bisschen zu überproportioniert von der Aussage, aber es sind dann teilweise schon vertraute Informationen, wo ich versuche, das eben auch mit der entsprechenden Würdigung und mit dem entsprechenden Respekt dann auch weiterzutragen und dann auch so einzuschätzen und einfach auch dankend anzunehmen.
Ja, wie sieht die Zukunft des Weines aus? Das ist eine gute Frage. Wir sind auch in einer spannenden Zeit jetzt, weil man spricht ja viel vom Weinen ohne Alkohol oder mit geringerem Alkohol. Man spricht von Wein und Gesundheit. Man will die Nährwerte auf dem Etikett zu sehen bekommen. Also ich glaube, dass da sehr viel aufgebauscht wird. Erstens einmal ist es ja bewiesen und wurde von vielen namhaften Wissenschaftlern auch belegt, dass Wein, wenn er in Maßen genossen wird, gesundheitsunbedenklich ist, beziehungsweise sogar gesundheitsfördernd ist. Es wird vielfach von Wein und Gesundheit gesprochen, aber man sollte eigentlich von Alkoholmissbrauch und Gesundheit sprechen, nicht vom Produkt an sich. Und da wehren wir uns. Und da habe ich erst kürzlich auch von Riccardo Cottarella einen Bericht gelesen. Das ist ja der Präsident der Önologen in Italien und der Ehrenpräsident der Önologen, des Weltverbandes der Önologen, und der ist da derselben Meinung. Natürlich, wie jedes andere Produkt, soll auch Wein in Maßen genossen werden. Wenn wir zu viel Pommes essen, ist es auch nicht gesundheitsförderlich. Oder wenn wir zu viel an einem Gemüse essen, dann muss unser Darm auch entsprechend viel arbeiten und dann kann man Blähungen haben und dann eine schlechte Nacht oder schlechte darauffolgende Tage haben. Also ich glaube, so wie in vielen Sachen braucht es eigentlich ein gesundes Gleichgewicht. Natürlich, ich habe es angesprochen, die Weine ohne Alkohol, wir arbeiten auch daran, wir wollen ja auch Erfahrung sammeln. Da muss man natürlich unterscheiden, ein Winzer so wie wir und viele andere sind, da ist es vielleicht gefährlich, Weine ohne Alkohol auf den Markt zu bringen, weil man muss ja immer schauen, dass auch im Erscheinungsbild wir einen kohärenten Auftritt haben, weil du sprichst auf der einen Seite über den Wein und dann auf der anderen Seite müsstest du jetzt auch einen Wein ohne Alkohol an den Mann bringen. Was für uns wichtig ist, dass auch ein dealkoholisierter Wein so natürlich wie möglich produziert wird und nicht, dass da wieder eingegriffen werden muss und Säure dazugegeben oder Zucker dazugesetzt werden muss, um ein ausgewogenes Produkt zu schaffen. Deshalb ist es da wichtig, dass man die entsprechende Erfahrung macht. Und ich glaube, das sind wir noch am Beginn davon.
Und euer Weingut selber in 20, 30 Jahren?
Ja, ich persönlich glaube, so wie der Franz gesagt hat, wir entwickeln uns ständig technisch weiter, aber auch die Höhenlagen, die wollen wir immer weiter verfolgen. Die Erderwärmung oder der Klimawandel, der ist ja leider Gottes ein ständiger Begleiter und es wird nicht kühler, beziehungsweise wir müssen einfach schauen, uns da auch mit den Behörden weiterzuentwickeln. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch höher gehen werden und dementsprechend die Weine in Höhenlagen eine sehr, sehr interessante Option sein werden.
Würde es eine Rebsortenveränderung geben? Habt ihr sowas geplant bei euch oder haltet ihr aus verschiedenen Gründen am Pinot Nero fest? Sind Pimi eine Option oder gibt es da Überlegungen in diese Richtung?
Nee, also wir haben eigentlich schon vor, die Weine, die wir jetzt produzieren, beizubehalten. Aber einfach Weine, die mehr Pizze brauchen, die tieferen Lagen anpflanzen und Weine, die mehr Frische oder eine kühlere Temperatur brauchen und auch eine größere Tag-Nacht-Schwankung brauchen, einfach in höheren Lagen anpflanzen. Einfach nur das.
Was ja schon mal ein ganz umfangreicher Plan ist und viel Engagement und viel visionäre Tätigkeit erfordert.
Ja, man muss ja bedenken, die Höhenlagen zwischen 800 und 1150 Meter, da haben wir heute ein Klima, das wir vor 100 Jahren im Tal hatten oder Ähnliches. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, dass die Höhenlagen oder das Potenzial der Höhenlagen auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft ist und wir uns da einfach mit unseren Kollegen und den Behörden, ich wiederhole das nochmal, zusammensetzen müssen und schauen müssen, aus diesen Möglichkeiten, aus diesem Potenzial so viel wie möglich rauszuholen. Weil, so wie du schon angedeutet hast, diese Frage kommt ja nicht von ungefähr. Habt ihr über andere Rebsorten nachgedacht? Weil in anderen Weinbaugebieten, wo sie diese Möglichkeit nicht haben, da müssen sie natürlich in Erwägung ziehen, Rebsorten anzupflanzen, die für höhere Temperaturen geeignet sind. Ich war zum Beispiel in Neuseeland vor der Pandemie, habe ich da einen Weinberg besichtigt in Martinborough. Das ist im Süden der Nordinsel, auch bekannt für Pinot Noir. Und da hat der Winzer Scherben von Spiegeln am Wurzelstock platziert, um die Sonne zu reflektieren. Einfach um die Rebe nicht zu stark der Hitze auszusetzen, der Erwärmung durch das Sonnenlicht. Das sind sehr dramatische Versuche, die da unternommen werden oder wurden. Und wir haben das Glück, die Höhen zu haben, so wie auch andere Gebiete. Wir sind ja nicht die Ersten, die in die Höhe gegangen sind. Es gibt ja in Südamerika oder auch in der Schweiz Gebiete, wo es in die Höhe auch auf 1000 Meter und höher geht. Und wir sollen diese Chance einfach nutzen.
Gerade in den Anden geht es ja teilweise bis 1500 Meter. In Vispertermin in der Schweiz geht es ja auch relativ hoch. Gibt es in diesen Höhenlagen Schwierigkeiten? Also die Luft wird ja ein bisschen dünner da oben. Also gibt es da körperliche für die Arbeiter Sachen, die man bedenken muss oder allgemein in der allgemeinen Versorgung?
Na, jetzt in diesen Höhen nicht, aber wir haben vor kurzem einen Wein aus dem Himalaya getrunken. Da gibt es ja auch in China, gibt es ja Anbaugebiete, wo sie Weine bis auf 2000, Reben bis auf 2600 Meter anpflanzen. Ich war vor kurzem in Bogota. Bogota liegt auf 2640 Meter. Ich kann dir sagen, lieber Silvio, da ist auf das Gehen auf der Straße anspruchsvoll, auf 2600 Meter. Deshalb kann ich mir ruhig auf jeden Fall vorstellen, dass die Arbeiter im Weinberg sich da auf jeden Fall anpassen müssen. Also man kann da nicht einfach raufgehen und 8 Stunden arbeiten, da muss man sich akklimatisieren. Aber die Weine, die Trauben, die dort gedeihen, das hat auch der letzte Wein, den wir jetzt verkostet haben, das war ein Cabernet Merlot. Der war top.
Ich glaube, schon in diesem kurzen Featurette hast du gemerkt, dass ein Gespräch mit Andy Punter und Franz Haas Jr. mehr als ein Austausch über Wein ist. Dass es bei beiden um so viel mehr geht. Um Begegnung, um Respekt, um Leidenschaft und um das tiefe Verständnis, was das eigene Weingut, was Südtirol ausmacht. Selten gewähren Winzer einen so offenen Einblick in ihr Denken, in die Weinberge, in ihre Geschichte, die über Generationen gewachsen ist. Ich fand es bewegend zu erleben, mit welcher Klarheit und Demut hier über Reben, Höhenlagen und über die Zukunft des Südtiroler Weinbaus gesprochen wird. Und wie sehr jedes Detail Ausdruck einer inneren Überzeugung ist und gelebt wird. Wenn dich dieses Featurette schon neugierig gemacht hat, spricht das Bremer Weinkolleg an dich als privaten Genießer eine Einladung aus dem Spektrum des Hauses mit besonderen Aktionen zu entdecken. Für dich als Profi offeriert die Schlumberger Gruppe den Pinot Grigio 2024 von Franz Haas bis Mitte November mit einem Preisnachlass von 18% an. Also, wenn du Interesse hast, stehen natürlich als bestehender Kunde deine bekannten Ansprechpartner für dich bereit. Alle, die Kunden werden möchten, sind natürlich herzlich eingeladen, uns mit dem Kennwort Sommelier on Tour unter service@schlumberger.de zu kontaktieren. Vielen lieben Dank, lieber Andi, lieber Franz, für dieses tolle Gespräch. Und in der kommenden Woche folgt das Showcase mit dem Weingut Franz Haas, in dem wir noch tiefer in die Geschichte, in Höhenlagen und die Philosophie des Hauses eintauchen werden. Bis dahin bleibt eines klar: Wer Franz Haas begegnet, begegnet einer Vision. Geboren aus Höhe, Hingabe und der Kunst, Stille in Wein zu verwandeln.